Ja, wir haben einen guten Gott, einen guten Hirten. Und ein guter Hirte, der zieht seinen Schafen nicht das Fell über die Ohren, das wäre ja dann der Metzger, sondern er schert seine Schafe. Und das wäre der Hirte. Da freuen wir uns doch. Das heutige Thema: starkes Gemeindeleben. Um es gleich vorwegzunehmen bei diesem Generalthema, in dem ich mich momentan von den Predigten her bewege, geht es nicht so sehr um die Kraft der einzelnen Gemeindeglieder, sondern ich würde fast sagen, ganz im Gegenteil, es geht darum, unsere Schwachheit nicht zu verschwenden. Darüber haben wir noch gar nie nachgedacht. Wir können unsere Kraft verschwenden, wir können unsere Fähigkeiten verschwenden, wir können alles Mögliche verschwenden, aber haben wir auch schon darüber nachgedacht, dass wir auch unsere Schwachheiten verschwenden können. Um das geht es. Der Punkt ist nämlich folgendes: verpassen wir so viele Chancen von Gott, wir verpassen so viele davon, wenn wir unsere Schwachheiten verpassen, weil wir die verblüffende Tatsache verkennen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und wenn wir diese Schwachheit, dass Gott in den Schwachen mächtig ist, wenn wir unsere Schwachheiten verpassen, wenn wir unsere Schwachheiten verschwenden, dann kommt uns auch diese Kraft abhanden, die genau in diesen Schwachheiten, in diesen Schwachen mächtig ist. Also Schwachheit ist nicht das Hindernis unseres Dienstes für Christus. Wenn wir den Mut aufbringen, Gott von ganzem Herzen die Bereiche, eben genau die Bereiche der Schwachheit in unserem Leben zu bringen. Schwachheit ist auch eine Last, die soll ein Esel tragen. Aber wir als Gotteskinder, wir dürfen sie abgeben. Schwachheiten, in denen wir normalerweise scheitern würden, sind genau das, was Gott für sein Unternehmen nutzen kann. Schwachheiten werden damit zum Schlüssel, um Gottes Chancen zu packen. Wir verschwenden sie dadurch, wenn wir uns blockieren lassen von unseren Schwachheiten, wenn wir Dienste aufgeben, wenn wir pessimistisch werden, wenn wir nörgelnd werden, wenn wir verzweifelt werden über unseren Schwachheiten, dann sind wir darin blockiert. Das ist nicht gut. Aber es sind immer auch Chancen. Geben wir es auf, darauf zu warten, dass wir so großartige Christen werden, die dann wunderbar genug sind, dass Gott sie gebrauchen kann? Geben wir diesen Gedanken auf? Abhängig scheint mir dieses Kraft- und Stärkefeuerwerk Gottes lediglich von der vertrauensvollen Hingabe in unserer Schwäche an ihn selbst. Oder mit den Worten des Apostels ausgedrückt: deshalb, genau deshalb, bejahe ich meine Ohnmacht. Ich habe viele Predigten über den Apostel Paulus gehört, aber recht wenige über seine Ohnmacht, eher über seine Vollmacht. Deshalb bejahe ich meine Ohnmacht. Alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, 10. Denken wir dabei nur an den jungen Hirtenknaben David, der es mit dem erprobten Krieger Goliath aufnimmt. An die mangelnde Wortgewandtheit eines Mose. Oder an die Ausländerin Ruth, die sich ihr Recht unter der Einheimischen nur mit einer List zu erkämpfen vermochte. Schwachheit, das heißt Ohnmacht, soweit das Auge reicht in der Bibel. Dies will uns allen Mut machen. Gottes Kraft wird trotz oder eben gerade wegen unserer eigenen Ohnmacht mit uns allen zum Ziel kommen. Ganz nach dem Motto des Propheten: den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das soll dir Mut machen. Jesaja 42, 3. Starkes Gemeindeleben, das Thema für heute Morgen. Die gepflanzt worden sind, werden grünen. Und das soll ein Bild für dein und mein Leben sein. Wir wenden uns dem eigentlichen Bibeltext, der dieser Predigt zugrunde liegt, zu. Wir lesen aus Psalm 92 die Verse 13 bis 16. Ich beginne mit dem ersten dieser Verse. Der Gerechte gedeiht wie die Palme. Der Gerechte ist nicht einfach der in sich Starke. Auch der sich seiner Schwachheiten nur zu bewusst ist, darf gerecht sein. Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst wie die Zedern des Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen Gottes. Und weiter, sie tragen Frucht. Und das ist jetzt natürlich für mich besonders wichtig, wenn es auf die Pensionierung zugeht. Im Alter. Und bleiben voll saft und frische. Jetzt müssten eigentlich alle vom Seniorennachmittag auf ihre Stühle springen, sofern sie es noch schaffen, und ein Hurra in die Runde knallen. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Und die Jungen, die Jugendlichen müssen eifersüchtig werden und denken, ach, dass ich nicht alt sein kann. Ab dieser Frische. Und dann geht es weiter, sie, eben diese Alten, sie verkünden, gerecht ist der Herr, mein Fels ist er, an ihm ist kein Unrecht. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dieses Wort bewahrt hast über die Jahrtausende. Wir dürfen es lesen und sie dürfen in unserem Herzen als Grundmelodie erklingen. Die Melodie, die in denen summt, die ihr Leben vertrauensvoll dir zuwenden. Ich bitte dich, lass heute Morgen ein Gottesdienst geschehen vom Himmel her, ein übernatürliches Wirken an uns allen, nach Geist, Seele und Leib. Das ist mein Gebet. Amen. Amen. Starkes Gemeindeleben. Die gepflanzt sind, worden sind, werden grünen. Ich habe es nicht so extrem mit den deutschen Schlagern, aber einer weiß ich, also ein Satz daraus. Der Titel heißt ungefähr so, eine Melodie geht um die Welt. Wahrscheinlich aus einer Zeit, in der Zürich noch ein Streuriet gewesen ist, also vorsintflutlich. Eine Melodie geht um die Welt, so oder ähnlich klingt es im deutschen Schlager, aber Melodien öffnen uns die Herzen und helfen uns mit ihrem Nachklang, sie laufen uns dann nach, die Texte im Innersten zu bewahren. Ich hoffe nicht, dass wir mit einem deutschen Schlager erwachen am Morgen, aber bei den Elternsemestern kann es dann schon eine Strophe aus dem Pfingstjubel sein. Und bei den noch nicht ganz so altfrischen ist es dann manchmal ein frischer Chorus und manchmal auch umgekehrt. Also eine Melodie geht um die Welt. Diese, wir sagen Ohrwürmli auf Mundart. Die klingen im Herzen mit. Wir haben sie gesungen, wir singen schon lange nicht mehr, aber wir nehmen sie im Herzen mit nach Hause. Und dann singt es den ganzen Tag, wenn es gut ist und sonst einige Minuten. Also eine Grundmelodie, die nicht nur um die Welt ging, sondern sich über Jahrtausende als Sabbatlied halten konnte. Und den Menschen über Generationen, 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 Generationen nachlief als eine Melodie, die um die Welt geht, ist eben dieser 92. Psalm. Weit über Israel hinaus hat dieses Sabbatlied auch in unsere Choruskultur Einzug gehalten und gefunden, speziell die verlesenen Verse 13 bis 16. Das begleitet uns. Und ich möchte und ich habe gebetet, dass diese Melodie uns nachläuft, über diesen Gottesdienst hinaus. Er hat eine prophetische Dimension. Von dieser Ruhe, diesem Frieden, diesem Gegründetsein im lebendigen Gott. Der Psalm weckt daher Erwartungen an diese ewige Sabbatruhe. Er ist ein Sabbatlied der Kinder Gottes, der ja in seiner Fülle noch aussteht. Es ist noch nicht erschienen. Wir lesen das im Hebräer 4, 9 und die folgenden. Wir sind noch nicht dort, aber die Melodie haben wir, die klingt. Was immer dich beunruhigen, unter Druck setzen oder stressen mag, egal ob physisch oder psychisch, beim himmlischen Vater, beim guten Hirten findest du Ruhe und wirst diese Lasten los. Dort, wo er, Jesus, die Mitte ist, dort breitet sich Friede aus. Das haben die Jünger schon erlebt. Gleich nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, sie hatten Angst. Sie verriegelten und verrammelten die Tore um Türe, dass niemand reinkommen konnte. Und oh Wunder, da kam Jesus mitten hinein und in diese ganze Angst kam sein Friede, seine Sabbatruhe. Und im Vers 14 haben wir das gelesen. Er lässt keinen fallen, der in seinen Armen ruht, oder eben nach diesem Vers 14, der gepflanzt ist im Hause des Herrn. Jetzt wundert es natürlich nicht, dass der Feind will, dass dieses Gepflanztsein, diese geistliche Gelassenheit verhindert oder mindestens beendet wird. Die heutige Predigt hat darum zum Ziel, die Schönheit dieses Gepflanztseins in der Geborgenheit Gottes hervorzuheben, aber vielleicht auch die Bedrohung durch den Feind etwas aufzuzeigen. Das Resultat, so hoffe ich, dass wir diese Grundmelodie von Gott in unserem Herzen aus dem Psalm aufnehmen und dass sie uns begleitet, gerade dort, wo wir unter Druck sind. Die gepflanzt worden sind, werden grünen, weil sie auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, sind nicht alle gepflanzt? Offensichtlich ja nicht. Nämlich in Vers 8, wir werden in diesem Psalm, im Vers 8, werden Parallelen gezogen zum auch sprossenden und auch grünen Gras, das weder gesetzt noch gepflanzt ist, sondern einfach vom Winde verweht und dann auch grün. Dieser Vergleich endet dann bei den Gottlosen, das heißt denen, die ohne Gott leben. Und es geht dann darum, dass sie in Ewigkeit verdorren, aber nicht grünen. Es geht darum, dass uns Gott in die Hände bekommt. Nicht, dass wir ein natürlich grünes Christentum leben und schon gar nicht politisch, sondern dass wir einfach von Herzen her grünen und nicht einfach von der Farbe her oder von unseren Emotionen her. Es geht darum, dass Gott uns in seine Hände bekommt und als seine Setzlinge einsetzt. Denn die gepflanzt sind, werden grünen. Voraussetzung, um in Gottes Finger genommen zu werden oder in Gottes Finger zu kommen, ist eben diese Gerechtigkeit. Der Gerechte wird sprossen. Um welche Gerechtigkeit geht es da? Sicher nicht um Selbstgerechtigkeit. Im Gegenteil, Paulus schreibt in Römer 10, im Vers 2 und 3 folgendes: Ich gebe Ihnen diesen Grasfrommen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten nach dem Gesetz, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes entzogen, ihm sich nicht unterworfen. Wenn wir es mit den Reformatoren haben wollen, könnten wir die Schrift mit der Schrift auslegen und zum Beispiel noch den Psalm 52, 9 bis 11 lesen. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte, sondern sich auf seinen eigenen Reichtum verließ und durch seine Habgier mächtig wurde. Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf Gottes Gnade immer und ewiglich. Ich preise dich ewiglich für das, was du getan hast, und hoffe auf deinen Namen, weil er so gut ist angesichts deiner Frommen. Um das geht es. Wie vertraut man? Gott enteignet uns also offensichtlich nicht unserer Freiheit und nimmt uns einfach und setzt uns, sondern es geht um Hingabe. Er macht uns deutlich, dass wir der Heiligkeit, die wir brauchen vor ihm, entbehren, die haben wir nicht. Aber er gibt sie uns so gern, wenn wir zu ihm kommen. Seine am Kreuz erworbene Reinheit ist das Geschenk, das er uns anbietet. Das ist dann mehr als Rexona-Frische, die dann auch irgendwann vorbeigeht. Ich weiß nicht nach wie vielen Stunden, aber die geht vorbei. Aber die Gerechtigkeit, den Duft, die Frische, die Gott uns gibt, die bleibt in alle Ewigkeit. Warum? Ganz einfach darum, wenn du ein Schwein duschst, ich weiß zwar nicht, ob es irgendwo eine Schweinedusche gibt auf dieser Welt, also ganz am Schluss werden sie dann, glaube ich, mal geduscht, aber dann leben sie nicht mehr. Aber ich meine, wenn du ein Schwein duschst, dann ist es auch sauber, aber nur für den Moment. Es geht nicht lange, es ist wieder schmutzig. Darum gibt es ein sauberes Schwein, aber es gibt nie ein reines Schwein. Das ist der Unterschied. Und wisst ihr, wir haben in der Bibel nicht eine Beichte, wo wir schnell abgespritzt werden und dann sind wir wieder sauber. Um das geht es nicht. Das ist die eigene Gerechtigkeit. Wer aber auf die eigene Gerechtigkeit baut, ist am Schluss nicht gerechtfertigt, sondern rechtfertig. Und das ist ein Unterschied. Was wir brauchen, ist Reinheit. Und es geht darum, dass wir nicht immer nur um Vergebung, um Vergebung, um Vergebung, um Vergebung, um Dusche, um Dusche, um Dusche, um Reinigung, um Reinigung, um Reinigung, sondern es geht darum, dass wir festhalten in unserem Leben trotz Schwächen und Nöten und Rückfällen und Schwierigkeiten, dass wir in Jesus Christus rein sind. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen Freiheit erleben, ja. Wir dürfen Jesus annehmen, wir dürfen mit ihm rechnen und wir dürfen zunehmend ihm gehorchen. Du nimmst Gottes für dich erworbene Gerechtigkeit, er büßte für deine Ungerechtigkeit, mit deinem Ja zu ihm an und rechnest einfach mit Gottes Gnade, die für dich darum gilt. Die Gotteskinder gilt. Die gilt für Gottes Kinder, für dich, für mich, ohne Ausnahme. Sie gilt sogar für die Gotteskinder, über die du dich immer wieder ärgerst. Das ist ja dann auch noch eine Perspektive. Also, dass Gott mir gnädig ist, davon gehe ich aus. Dass Gott mir vergibt, davon gehe ich aus. Dass Gott so einen wie mich liebt, davon gehe ich auch. Aber was ich manchmal vergesse, ist, dass ich auch die anderen lieben soll. So wie Christus sie geliebt hat. Das vergesse ich manchmal. Auch für die anderen ist Jesus Christus gestorben. So bekommt Gott dich und mich in seine Vaterhände, wenn wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen. Die gepflanzt worden sind, werden grünen, nicht zerbeln. Weil sie auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen und nicht, weil sie keine Schwachheiten haben und nicht, weil sie unglaublich fehlerfrei sind, sondern weil sie auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen für sich selbst und sogar für die Gotteskinder, die sie immer wieder ärgern. Amen. Also noch nicht der Predigt dieses Gedankens. Wir kommen zum nächsten Punkt. Die gepflanzt worden sind, werden grünen, weil sie nicht nur auf seine Gerechtigkeit vertrauen, sondern weil sie sich seiner Führung anvertrauen, weil sie auf Gottes Führung vertrauen. Und diese Führung von Gott, die gilt es immer wieder neu anzunehmen. In Johannes 15 zeigt uns Jesus drei Bedingungen, um Frucht zu bringen, um diese Führung anzunehmen. Frucht zu bringen, die aus unserem Leben herauswächst, die sich auch trotz Schwachheiten, trotz Fehlern entwickelt aus unserem Leben heraus. Frucht, nicht Erfolg, sondern Frucht, die vor seiner Heiligkeit Bestand hat. Das erste ist im Vers 3, Johannes 15, die Reinigung. Das zweite, Vers 4, das Bleiben in ihm. Nicht nur am Sonntag schnell durch den Lichtstrahl Gottes durchrennen und dann gleich wieder verschwinden in die Dämmerung des Alltags, sondern in seinem Licht bleiben und gehen. Und das dritte, Vers 10, das ist das, was uns allen am leichtesten fällt. Kein Problem, das ist der Gehorsam. Es geht also nicht nur darum, vor Gott gerecht zu werden, sondern es geht darum, in ihm zu bleiben und sich von ihm auf seinem Weg für uns leiten zu lassen. Das ist ein wichtiges Ding für eine starke Gemeinde. Das ist ein wichtiges Ding, um zu grünen, sich von ihm auf seinem Weg für uns leiten zu lassen. Das ist ganz stark, ganz stark. Von aller Ewigkeit her hat er deinen Weg vor sich. Von aller Ewigkeit her hat er ein Bild von dir, wie es denn sein sollte. Von aller Ewigkeit her hat er seinen Plan, hat er seinen Weg für dich. Und auf diesem Weg wirst du grünen. Das Problem ist nur, er ist auch mit dir, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Jetzt denkst du, oh, ist das korrekt? Ja, ich meine, Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Zeit. Und in diesen alle Zeit, da gehen wir als Gotteskinder manchmal auch eigene Wege. Und das Problem ist nicht, dass er dann nicht bei uns wäre, aber es sind deswegen trotzdem nicht seine Wege für uns. Und das ist eine große Differenz. Wir können den Heiligen Geist darum bitten, dass er immer bei uns ist, und das ist er. Er füllt unsere Herzen. Jesus ist in uns. Er umgibt uns von allen Seiten. Und dann gehe ich halt so meinen Weg durch den Alltag durch. Und gemäß seinem Wort ist er mit uns. Und wir haben vielleicht unser Leben, so ich sage, manchmal auf Autopilot eingeschaltet. Am Morgen kommt das Morgenessen und dann kommt die Kurzandacht und danach kommt das Leben mit Gott und dann sitzen wir in der Klemme und dann beten wir kurz und dann gehen wir zum Mittagessen und dann gehen wir am Abend und dann haben wir da eine Abendandacht, aber für das reicht es meistens nicht, weil dann die Tagesschau kommt, also ich rede aus Erfahrung, und danach geht das so weiter. Das ist das eine und Gott ist mit uns vom Abend bis am vom Morgen bis am Abend. Aber es geht nicht darum, dass der Heilige Geist immer bei uns ist auf unseren Wegen, sondern es geht darum, dass wir die Wege des Heiligen Geistes für uns gehen. Und das ist ein Unterschied. Dass wir Geführte werden. Das heißt nicht, dass wir dann nicht mehr morgen essen. Das heißt nicht, dass wir dann nur noch lange Andachten haben statt kurze. Und das heißt nicht irgendwie so. Aber es soll uns bewusst sein, dass wir auf diesen Wegen immer wieder Chancen durch den Heiligen Geist bekommen, um zu grünen. Dass wir immer wieder Chancen bekommen, Geführte zu sein zu Menschen, zu Nachbarn, in Situationen. Dass wir vielleicht sogar umziehen. Dass wir vielleicht sogar die Arbeit wechseln. Dass wir als Familie eine neue Zielrichtung kriegen. Dass wir in der Gemeinde in Aufgaben hineinwachsen. Nicht, ja, jetzt hat es halt da keinen, der mitarbeitet. Also irgendjemand muss ja den Job machen, also dann mache ich ihn halt. Also das ist immer noch besser, als wenn du sagst, ich mache ihn nicht. Aber ich meine, es ist nicht das, was Gott meint. Dabei gilt es, unser sein ganzes Wohlwollen und seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe gewiss zu sein, wenn er seinen Weg mit uns hat. In Lukas 13, 7 bis 8, da steht geschrieben, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und Pech gehabt, finde keine. Hau ihn ab. 3 furchtbare Worte. Hau ihn ab. Der Kerl bringt nicht nur keine Frucht, er behindert noch andere, die Frucht bringen wollen. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn Graben und Dünger legen konnte. Das ist unser Herr. Im Vers 13 des Predigtextes können wir etwas davon entdecken. Nämlich Gottes Führung mit der Palme. Die Palme, die hebt sich in mancherlei Hinsicht auch ab vom Gras oder Unkraut, das ja ebenfalls grünt, einverstanden. Aber eben nie gesetzt wurde. Im Gegensatz zum Gras ist das Wachstum der Palme eine sehr langwierige Angelegenheit. Dafür steht ihre jahrhundertelange Lebenskraft im krassen Gegensatz zum kurzlebigen grünen Gras. Selbst im sonst unfruchtbaren, ja lebensfeindlichen Umfeld der Wüste kann die Palme gedeihen und Frucht tragen. Das ist das eine. Dann haben wir beim Grünen noch gelesen von der Zeder im Libanon. Die Zeder scheint der Palme rein äußerlich betrachtet ganz anders, diametral entgegengesetzt. Aber auch die Zeder ist ein Baum von langer Lebensdauer. Es geht heute um die, die lange leben, um die Alten, ihr habt es gemerkt. Selbst der Prophet Jesaja braucht dieses Bild für beständiges Dienen. Also wie die Palme in der Wüste, in der Hitze, in der Dürre, lebt und grünt und Frucht bringt, weil sie gesetzt worden ist und nicht wie das Gras einfach irgendwie reingeweht wurde. bleibt die Zeder auf den Berggipfeln im Sturm und im Wetter ausgesetzt, auch grün. Und ist von ihrer Substanz her erst noch von dem Holz geschnitzt, von dem wir wissen, dass der Tempel gebaut wird, das nur nebenbei. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, ich habe dann noch gelesen, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, das ist jetzt mein Problem, aber ich sage es jetzt einfach, dass ich es nicht glaube. Aber gelesen habe ich es. Manchmal stimmt ja auch etwas, das man liest. Bei Zedern soll man schon 3000, also eben ich 3000 Jahrringe gezählt haben. Also 3000 Jahre alt. So alt wird das Gras nicht. Aber eines ist sicher, Gottes Kinder, die sich in tiefer und inniger Verbindung mit Jesus Christus entwickeln und darin seine Treue erleben, weil sie gesetzt sind, die werden noch viel älter als 3000 Jahre alt. Die leben in alle Ewigkeit. Unabhängig von den äußeren Umständen, da zu leben und innerlich zu gedeihen und Frucht zu bringen, da selbst da, wo andere trocken werden, verdorren, das ist das Privileg derjenigen, die in die Hände Gottes gekommen sind, die ihren Platz da einnehmen, wo sie gesetzt sind und aus dieser Treue heraus leben. Ob in der Wüste, wie die Palme oder wie die Zeder im Libanon. Wir kommen zur Anwendung. Was geschieht im Gegensatz zur bleibenden Palme und Zeder mit denen, die sich am liebsten alle 3 Wochen versetzen lassen würden, die diese Beständigkeit auf seinen Wegen für uns nicht haben? Vielleicht beten sie, bitte hol mich hier raus, ich bin ein Star, hä? Die bekommen keine tiefe Wurzel. Die bleiben nicht da, wo Gott sie hingestellt hat. Sie werden von den Umständen statt vom Glaubensgrund her bestimmt. Markus 4 zitiert Jesus, welche, wenn sie das Wort hören, es alsbald mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind nur für eine Zeit. Dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald. Wir dürfen gepflanzt sein, was für eine Freude. Und du wirst in deinem Leben grünen, du wirst deine Bestimmung wahrnehmen, bei Nachbarn, bei Freunden, in deiner Familie, bei deinen Enkeln, du wirst grünen. Und kannst alt werden dabei, ohne zu verdorren und ohne zu verbittern und ohne entsaftet zu werden. Frisch im Herzen drin. Fantastisch. Okay, geh weiter. Glaubt ja nicht, ich hätte nicht noch mehr dazu zu sagen. Die gepflanzt worden sind, werden grünen, weil sie auf Gottes Bewahrung vertrauen. Sie packen die Chancen ihrer Schwachheiten. Sie lassen sich dadurch nicht blockieren. Sie kommen mit ihren Schwachheiten zu Gott. Und genau dann, wenn sie schwach sind, ist er stark. Knallt er Dünger rein, gräbt er um, gibt er Wasser. Gibt er Stärke genug dem Unvermögenden? Fantastisch, weil sie auf Gottes Bewahrung vertrauen. Gottes Nähe ist die beste Medizin fürs Alter. Darum brauchen wir uns im Alter nicht elend und mühsam zu Tode zu schleppen über die paar Jährchen, die uns noch geblieben sind, sondern dürfen innerlich, geistlich fit sein und von Tag zu Tag erneuert werden. Selbst der, ich sag mal nach unseren Begriffen, vorzeitig gealterte Paulus klingt in seinen Briefen nicht etwa mitleiderhaschend für sein Rheuma, für seine Arthrose, für seinen weiß ich was es doch alles auch noch gibt, sondern in seinem Leben frisch. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie fliegen mit Flügeln wie Adler und nicht müde werden. Eine fantastische Verheißung für dich. Ich weiß, dass es ja auch andere Zeiten gibt. Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Wassersportlager gemacht auf dem Bodensee. Da waren wir einige Segelboote und Motorboote und dann haben wir viele Kinder eingeladen. Darunter hat es vielleicht etwa 10%, die Jesus in ihrem Herzen hatten, die anderen alle nicht. Und am Abend habe ich dann Geschichten erzählt und unter anderem eine Geschichte aus dem Wilden Westen. Ich musste dann ein bisschen Gas wegnehmen, weil als ich sie dann am Anfang erzählte, konnten die Kinder nicht mehr schlafen. Und dann haben die Leiter gesagt, du darfst nicht so dramatisch erzählen, die können dann nicht mehr schlafen. Aber auf alle Fälle, etwas ist mir da geblieben. Ein Indianer, der hatte auf seine Mokassins, hatte er, nachdem er Christ geworden ist, hat er Adlersflügel gestickt. Adlersflügel. Und dann hat ihn ein Westernmann da gefragt, warum hast du dann die Adlersflügel auf deine Mokassins gemacht? Und dann hat er gesagt, es ist ganz einfach. Wenn ich so laufe, dann ist das gut, dann geht es auch ohne die Adlersflügel. Aber wenn ich dann so laufe, dann schaue ich immer auf die Mokassins. Und dann geht es ganz schnell wieder aufwärts. Der hat zerlegt, hä? Wir haben einen guten Gott, der uns die Frische, die Hoffnung, den Glauben, den Mut, die Zuversicht, auch in Zeiten unserer menschlichen Schwachheit und Anfechtung, immer wieder injiziert. Er haut sie immer wieder rein mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, so dass wir, auch wenn die natürliche Vollkraftphase unseres Lebens schon vorbei ist, immer noch fliegen wie Adler. Und Jünglinge, ich hätte fast gesagt Graschristen, wenn sie noch so jung sind, werden müde und matt. Aber die, die sich pflanzen ließen auf den Wegen Gottes in ihre Dienste, in ihre Aufgaben, in ihre Berufung, in ihr Leben, in den Weg Gottes hinein, du kannst machen, was du willst, die sind nicht dürr zu kriegen. Die werden blühen, die werden grün, weil ihre Wurzeln durch die Gnade einfach immer noch tiefer gehen. Und im Alter werden sie dann sogar, ich lasse das. Es sieht fast als Werbung aus für mein Alter. Das lassen wir jetzt. Gottes Botschaft der Alten. Das gefällt mir. Sie verkünden, haben wir gelesen. Also alte Menschen verkünden. Ist doch Wurst, ob die eine Kanzel haben oder ob sie keine haben. Sie verkünden. Das ist das Schicksal aller, die von Gott gepflanzt worden sind. Sie verkünden nicht dauernd neue Fürbitteanliegen. Also, sorry, ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt dürfen wir keine Fürbitteanliegen mehr bringen. Dabei schmerzt mein Knie so. Dann beten wir für das Knie und das soll grün werden, statt blau bleiben. Verstehst du? Ich meine nicht so. Aber wenn ich den Paulus betrachte, wenn ich den Johannes betrachte, wenn ich wirklich die Steinalten betrachte in der Bibel, dann ist ihr Verkünden nicht dauernd Fürbitte Anliegen für sich selbst und für das und für dieses und für jenes, sondern sie verkünden, im Vers 16 haben wir gelesen, verbal und nonverbal noch viel mehr, dass Gott gerecht ist. Ein Fels ist und kein Unrecht an ihm ist. Klartext. Sie verkünden die Zuverlässigkeit und die Treue ihres Gottes. Auch dann noch, wenn sie vom Vielem und Vielen enttäuscht worden sind. Frag mal alte Menschen. Gut, es gibt auch dort solche, die nicht ehrlich sind. Aber die anderen, würde ich sagen, die sind von vielem enttäuscht worden. Und die sind auch von vielen enttäuscht worden. Vielleicht gehörst du dazu oder ich. Ah, das Pastor sogar ganz sicher. Dann täuschst du immer einige. Aber das ist nicht das Kriterium. Sie wissen dort, wo sie sind, sind sie nicht, weil sie nie enttäuscht wurden und von niemandem enttäuscht wurden, sondern sie sind dort, weil Gott sie dort gesetzt hat. Und sie werden grünen und sie werden verkünden, nicht wegen, sondern trotz so manchen in ihrem Leben. Ihr Lebenselixier ist dann nicht die Verärgerung, sondern Dankbarkeit. Ja, von John Wesley hörte man immer wieder das Zeugnis, ich lese es ab. Wo auch immer er hinging, verbreitete er etwas von seinem Glücklichsein. Wenn man ihn sah, erschien das Altern schön. Verrückt. Also, ich wünsche mir das für mein eigenes Leben. Wo auch immer er hinging, verbreitete er etwas von seinem Glücklichsein. Wenn man ihn sah, erschien das Altern schön wie ein Abend ohne Wolken. Meine Güte. Unter uns gesagt, es war nicht so richtig. Vielleicht eine Schwachheit von mir. Aber ich habe auch schon jemandem gesagt, du, also wenn ich dann einmal so alt werden sollte wie du, dann wünsche ich mir dann schon, naja. Also verstehst du, man kann im Alter auch anders. Aber wenn man nahe bei Jesus ist, dann glaube ich, dann können wir grün. Dann können wir verkünden. Man konnte einfach nicht ihn einfach nicht beobachten, ohne dabei zu wünschen, möchten meine letzten Tage. Und ich habe schon etliche beobachtet, habe ich gedacht, Menschenskind, also so möchte ich nie werden im Alter oder dann möchte ich nie so alt werden, wenn man dann so wird. Aber bei Wesley war es anders. Dabei zu wünschen, möchten meine letzten Tage wie seine sein. Ist natürlich schon möglich, dass das ein bisschen überhöht wurde durch die Zeit. Aber lassen wir das. Lebensfreude kann auch im Alter ziemlich unabhängig von den manchmal tristen Lebensumständen ansteckend gesund sein, irgendwie. Kein Baum pflanzt sich nämlich in den Vorhöfen unseres Gottes selbst, denn es ist Gottes Sache und dabei ist und bleibt es Chefsache, bis ins hohe Alter uns zu bewahren und zu beschützen. Ja, zum Abschluss vielleicht noch so ein homiletischer Wink, den ich irgendwo mal rausgenommen, geschrieben habe aus einem Kommentar. Das heißt, Frucht bis ins Greisenalter durch die glaubhafte Verkündigung des Herrn an allen Orten, ob die Palme in der Ebene oder die Zeder in den Bergen. Zu allen Zeiten, Palmen und Zedern grünen immer. Unter allen Verhältnissen, Palmen in der Dürre und Zedern im Sturm. So, das war's. Wir werden noch stille. Was wir heute Morgen gehört haben aus Gottes Wort, das hebt, wie sich eines meiner großen geistlichen Vorbilder, der Bibelübersetzer Pfarrer Hans Bruns, auszudrücken pflegte, den geistlichen Grundwasserspiegel. Dieses Wort aus dem Psalm hebt den geistlichen Grundwasserspiegel in unserem Leben ganz erheblich. Es ist eine Grundmelodie, die uns aus diesem Psalm buchstäblich nachläuft. Die gepflanzt worden sind, werden grünen, weil sie auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen und nicht auf ihre eigenen Stärke und Vorzüge, weil sie auf Gottes Führung vertrauen und nicht einfach nur darüber glücklich sind, dass Gott schon bei ihnen ist, sondern dass sie seine Ziele erreichen wollen und sich darin hingeben. Und weil sie auf Gottes Bewahrung vertrauen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf deine ureigenste Art und Weise zu uns jetzt weiter sprichst. Dass du, lieber Heiliger Geist, uns Freude gibst über deinem Wort, uns Freude darüber gibst, deine Kinder zu sein und uns Freude darüber gibst, dass du uns auch in dieser Gemeinde gesetzt hast, gepflanzt hast, als Väter, als Mütter, als Söhne, als Töchter, gesetzt hast, als Brüder und Schwestern für andere. Herr, wir wollen grünen, wir wollen Frucht bringen, einfach damit du dein Wohlgefallen hast. Ich danke dir, dass wir uns ganz neu deiner Setzung von uns bewusst werden dürfen. Danke dir, dass wir vertrauen dürfen. Jedes für sich, trotz Schwachheiten, trotz Fehlern. Starke Gemeinde in dir, du starker, ewiger.